Radio 1.
Am Donnerstag beginnt, habe ich ja schon gesagt, wissen Sie natürlich auch alle, die Berlinale, von der wir dann wie jedes Jahr auch abends berichten werden mit Knut Elstermann aus dem Radio 1 Truck. Wir wollen aber die Zeit bis dahin nutzen, nicht nur auch über Filme und Serien und so zu reden. Das machen wir auch hier an dieser Stelle sehr, sehr gern. Das tun wir auch, aber wir tun das jetzt mit einer Schauspielerin, die nicht nur diesen Beruf der Schauspielerei ausübt, sondern die sich zudem auch engagiert für eine diverse, für eine gleichberechtigte und innovative Film- und Medienbranche. Das tut sie als Vorsitzende der Initiative Pro Quote Film. Wir sind froh, dass sie heute bei uns ist. Paula Essam. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Paula.
Hallo, einen schönen guten Abend. Danke, dass ich hier sein darf.
Mit Vergnügen. Bist du auch schon so im Berlinale Vorfieber? Hast du schon die ganzen Partys geplant und so?
Ja, absolut. Ich habe einen sehr vollen Kalender, den ich mir jetzt irgendwie noch mal per Hand, glaube ich, aufschreiben muss, damit ich nicht durcheinander komme. Ich mache jetzt noch die letzten Fittings für Anziehsachen und solche Sachen.
Für Anziehsachen? Ja. Das ist so ein schönes Wort, ne? Dass man irgendwie viel öfter noch gebrauchen sollte.
Das finden alle Leute immer so lustig. Ich sage immer Anziehsachen.
Nein, sagt man das nicht mehr? Doch, das sagt man. Aber okay. Das ist so, man sagt ja Outfits, ne? Heute sagt man Outfits, aber es ist nichts anderes als Anziehsachen.
Genau.
Genau, deswegen schön, dass du das benutzt. Ich würde gerne, bevor wir auf das Thema auch Pro Quote Film sprechen, dich auch gern fragen. Es gab ja in den letzten Tagen auch sehr großen Wirbel um die Einladungspolitik der Berlinale, Stichwort AfD. Wie hast du das wahrgenommen?
Also als das rausgekommen ist, das war natürlich erstmal ein Schock, dass das sozusagen versucht wurde, nicht wirklich damit umzugehen. Und wir haben dann als Verein, wir sind Teil vom Netzwerk Film und Demokratie, da wurde sich relativ schnell zusammengeschlossen und gesagt, man muss ein Statement abgeben, weil wir das als Filmbranche nicht tolerieren können. Das Netzwerk Film und Demokratie, da sind ich glaube 32 Verbände, Filmverbände mit drin, und wir sind halt eben auch Teil davon. Und ich glaube, dass nachdem dieses Statement rausgekommen ist, wurde die AfD auch ausgeladen. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass das auch darauf eine Auswirkung hatte. Und die Demokratie ist bedroht, aber nicht nur die Demokratie, sondern auch die Menschen, die in dieser Demokratie leben. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir als Branche sagen, wir wollen diesen Rechtsdruck, den wollen wir nicht. Wir wollen diese Menschen nicht, die kommen und anderen Menschen ihr Menschsein absprechen, die andere Menschen deportieren möchten. Das wollen wir nicht. Und wir wollen eine Branche sein, die fair ist, die gleichberechtigt ist, die gendergerecht ist, die divers ist. Und das können wir nicht, wenn diese Leute mit uns da sitzen.
Verstehe. Langanhaltender Applaus, hat man früher mal gesagt, stand immer beim Neuen Deutschland. Ich komme aus der DDR, und wenn dann Berichterstattung, langanhaltender, nicht enden wollender Applaus. In dem Fall zu Recht. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema. Du hast es schon gesagt, du bist Vorsitzende der Initiative Pro Quote Film. Diese Initiative ist in diesem Jahr 10 Jahre alt geworden oder wird in diesem Jahr 10 Jahre alt. Vielleicht erzählst du mal kurz, was ist das für eine Initiative? Also man kann sich schon denken, worum es geht. Ich habe es auch schon so kurz in Schlagwörtern benannt, aber vielleicht kannst du es ein bisschen...
Genau, also ich bin im Vorstand von Pro Quote Film. Pro Quote Film ist ein Verein, der sich seit 10 Jahren für Gendergerechtigkeit und Diversität in der deutschen Filmbranche einsetzt. Und als er vor 10 Jahren gegründet wurde, da hatten sich die Frauen damals noch zu Pro Quote Regie zusammengeschlossen. Also es war vor allem ein Verband von Regisseurinnen, die gemerkt haben, dass sie völlig unterrepräsentiert in der deutschen Filmbranche sind. Ich glaube, damals war der Anteil an Regisseurinnen in den Spielfilmprogrammen war so bei 16%, obwohl wir schon seit sehr, sehr langer Zeit auch an den Filmhochschulen Absolventinnen haben, also Absolventen und Absolventinnen haben, die ungefähr 50-50 verteilt sind. Und die haben sich dann gedacht, okay, ich krieg keine Jobs, du kriegst keine Jobs. Liegt es vielleicht gar nicht an mir? Liegt es vielleicht an der Struktur dieser Branche? Und haben dann beschlossen, sich zusammenzuschließen und das publik zu machen. Haben dann ganz viele Zahlen erstmal gesammelt, um herauszufinden, was was ist denn gerade dieser Status quo? Und haben dann gemerkt, wenn der Status quo nicht stimmt, dann brauchen wir eine Quo-T und haben sich zur Pro-Quote zusammengeschlossen. Und seitdem wurde sehr, sehr viel getan. Ein Ziel war es, 2024 nicht mehr zu existieren, weil man dann die Quote erreicht haben wollte. Damals war es nur die 50% gendergerechte Quote. 2018 kam dann auch noch die Diversitätsquote von 30% mit dazu. Und wir sind leider noch nicht da angekommen, dass man sagen könnte, der Verein könnte sich schon abschaffen.
Wo sind wir denn jetzt? Also wenn du jetzt so eine Bestandsaufnahme machst, was hat sich denn, also hat sich ja offenbar was getan, das sieht man ja auch. Aber wie viel muss noch, also wo gibt es noch ein Gefälle?
Also es hat sich auf jeden Fall was getan. Ich glaube, der größte Fortschritt ist schon mal, dass sich Menschen damit beschäftigen möchten, dass die Branche nicht mehr sich wegdreht, wenn sie das Wort Quote oder Gendergerechtigkeit hören, wie das vielleicht vor 10 Jahren noch war. Also es sind sehr, sehr viele Dialoge, die stattfinden. Wir werden auch eingeladen, zum Beispiel zum Kulturausschuss, um über Frauen in Kultur und Medien zu sprechen. Stellungnahmen werden abgegeben zum neuen Filmförderungsgesetz. Da soll ein neues Gesetz kommen. Aber letztendlich, ich habe gesagt, am Anfang waren es 16%, jetzt sind wir bei ungefähr so 30%. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch im Schnitt in Europa so. Und das heißt, dass letztendlich immer noch nur 30% von Filmen von Frauen gemacht werden, obwohl Frauen ja eigentlich 50% der Bevölkerung ausmachen, also auch schon seit mehr als 10 Jahren, seit sehr viel mehr als 10 Jahren. Und genau, und dann fragt man sich, okay, das ist ja eigentlich in Deutschland so, dass die Filmförderung aus staatlichen Geldern besteht. Mhm. Und staatliche Gelder kommen ja bekanntlicherweise aus Steuereinnahmen. Also das heißt, wir zahlen alle sozusagen dafür ein, dass wir einen tollen Film in Deutschland haben. Und dann muss das auch gerecht verteilt werden. Und es muss eine Teilhabe geben, es muss die Möglichkeit geben, Filme zu produzieren, die nicht nur irgendwie den Mann in der Hauptrolle haben, die nicht nur männliche Geschichten erzählen. Und ich glaube, da hat sich was verbessert, aber trotzdem hinken wir da noch hinterher und vor allem auch, was die Diversität betrifft.
Ja, es ist sichtbar, dass es sich was geändert hat. Ich habe neulich, war Jördis Triebel hier, ne? Schauspielerin, sehr erfolgreiche Schauspielerin, und sie sagten, das ist ja auch euer Thema, es geht ja nicht nur um gendermäßig, ne, sondern auch altersmäßig, dass sie, absolut, sie beklagt zu Recht, sie kriegt gute Rollen und so, sie sagt, aber es gibt ab einem bestimmten Alter, so ab 35, gibt es so eine Rollenzuweisung für Frauen, Mütter und Omas. Ne? Also es gibt so eine, dass so die singuläre Charakterrolle für ältere Schauspielerinnen einfach nicht stattfindet. Dafür steht ja auch, kämpft ja auch.
Genau, ja, was ist man denn sonst? Mutter oder Oma?
Ne? Ja, Mutter oder Oma.
Ne? Nein, also tatsächlich ab dem 34. Lebensjahr verschwinden die Frauenrollen immer mehr. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem. Einmal, weil wir unsere Gesellschaft dadurch sehr, sehr seltsam darstellen. Also es ist ja fast, als würde der Film eine Art Parallelgesellschaft widerspiegeln, wenn wir auf einmal keine Frauen mehr haben, die was anderes sind außer Mütters oder Omas. Ich sehe hier ganz viele Gesichter im Publikum. Ich weiß nicht, ob ihr alle Mütter und Omas seid. Vielleicht auch, aber man hat ja auch noch Berufe. Man hat ja auch noch FreundInnen. Man macht ja auch noch andere Dinge im Leben. Und das auf diese zwei Rollen zu beschränken, finde ich super problematisch, weil das einfach unsere Gesellschaft nicht widerspiegelt. Es ist nicht inspirierend. Es ist auch diskriminierend. Und genau diese Diskriminierung findet halt statt, vor allem bei älteren Frauen. Und ja, ab 34 verschwinden die Rollen. Aber wenn man dann zum Beispiel auf die Frauen ab, ich glaube, es ist 52 oder 57, da gibt es fast gar keine Rollen mehr. Also für so eine gewisse Altersspanne, in diesem, ich sag jetzt mal, mittleren Alter, so kurz vor der Rente, gibt es fast keine Rollen, weil die dann auch nicht wissen, ah ja, jetzt ist sie ja noch keine Oma. Da weiß man ja jetzt gar nicht, was man mit ihr machen soll. Ich sage das jetzt ganz polemisch. Aber es ist wirklich ein Problem. Und wir haben zum Beispiel am Filmfest Hamburg eine Aktion gemacht, eine Pitching-Veranstaltung zusammen mit Let's Change the Picture und Palais Flux. Das ist ein anderer Frauenverband, eine Initiative, die sich genau mit diesem Thema halt beschäftigen, weil das halt so ein gravierendes Problem wirklich ist.
Ja, zumal in einer Gesellschaft, die immer älter wird, ne?
Eben, ja. Und wenn ich noch eins hinzufügen darf.
Ja, selbstverständlich.
Es ist ja auch ein Problem, also Frauen sind ja generell in Deutschland von Altersarmut viel stärker betroffen als Männer. Und dadurch, dass sie dann keine Rollen zum Beispiel bekommen, rutschen sie auch mehr in die Altersarmut. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Problem einfach.
Also da gibt es noch sehr viel zu tun. Toll, dass du dich da engagierst bei ProQuote Film neben anderen. Da du aber nun mal schon mal da bist, spielen wir jetzt keine Musik, sondern wir reden gleich weiter. Ui. Weil du bist ja eben auch Schauspielerin.
Ja,
du hast viel zu tun. Wir haben im vergangenen Jahr über hier auch in diesem Studio über Sam ein Sachse gesprochen. Da spielst du mit. Du hast viel gedreht. Wenn man jetzt so deine Geschichte als Schauspielerin anschaut, du hast ja eine Geschichte, bevor du Schauspielerin warst, und die ist so atemberaubend, die führt uns bis nach Südkorea, du sprichst 6 Sprachen, du hast in Korea Medien, Chinesisch und Japanisch studiert, du warst die erste ausländische Cheerleaderin in Südkorea. Ja, da muss man jetzt erstmal sagen, Moment mal, was ist denn da? Was war da los? Was hast du für eine Affinität nach Asien, speziell nach Südkorea? Was hat dich dahin verschlagen damals?
Es war tatsächlich Zufall. Wir hatten in der Schule einen Sprachentag und jeder musste 2 Sprachen innerhalb von einer Stunde lernen. Also nicht komplett, aber so ein bisschen. Und ich habe Chinesisch und Griechisch genommen. Griechisch hat mir jetzt nicht so zugesagt, aber Chinesisch fand ich total toll und habe dann angefangen, Chinesisch in so einer AG zu lernen. Und dann kam irgendwie so das eine aufs andere, bin dann irgendwie zu Chinesisch-Wettbewerben nach China geflogen und habe dann da mitgemacht und war dann in China mit 15 in so einem Sprachkurs und habe dann immer ganz viele KoreanerInnen sprechen gehört und dachte so, das hört sich aber gut an. Und dann kam da natürlich auch noch so dazu, dass man dann irgendwie so als junger Mensch auch ganz, ganz viel dann im Internet unterwegs ist. Dann habe ich koreanische Serien entdeckt, die ja mittlerweile sehr, sehr berühmt und beliebt sind. Das war damals noch gar nicht so. Und habe dann irgendwie so eine totale Affinität dafür entwickelt. Habe dann in Frankreich so internationale Politikwissenschaften Beziehung mit Schwerpunkt Asien studiert und daher kam das dann, dass ich mich im 3. Jahr entschlossen habe, nach Südkorea zu gehen und da weiter zu studieren und bin dann irgendwie Cheerleaderin für einen koreanischen Baseballverein geworden.
Irre, irre Geschichte, die dann aber trotzdem irgendwann zur Schauspielerei geführt hat. Wie kam das?
Genau, also in Korea hatte das schon angefangen, dass ich für einen Sender als Reisereporterin unterwegs war und hatte dann so ein bisschen Arbeit vor der Kamera gemacht. Und als ich wieder nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich gedacht so, ich würde das schon gerne nochmal ausprobieren mit den Medien zu der Zeit, weil ich hatte ja dann schon ganz viele andere Dinge ausprobiert. Und es gab diesen Wunsch, Schauspielerin zu werden, bei mir schon sehr, sehr lange. Also ich habe Film total geliebt, ich habe Schauspiel total geliebt. Und als ich 13 war, hatte mir die Mutter meiner besten Freundin, die eine sehr gute Producerin ist, damals hatte sie mir gesagt, so ja, Pauli, du machst das ja ganz toll, aber dein Typ ist leider nicht gefragt in Deutschland. Und das war dann mit 13 ganz schön happig. Ich habe auch niemandem davon erzählt eigentlich, weil mir das auch peinlich war, dass ich sozusagen da ausgegrenzt werde. Das war mir sehr unangenehm und dann habe ich das irgendwie so ein bisschen so von mir weggeschoben und habe mich dann auch nicht getraut, irgendwie Schauspiel zu studieren oder das mehr in Angriff zu nehmen. Und als ich dann aus Südkorea zurückkam, war ich so, jetzt nehme ich mein Leben selbst in die Hand und habe gesagt, ich gehe nochmal auf die Schauspielschule und habe das gemacht und es war sehr, sehr, sehr toll und hat mir großen Spaß und große Freude bereitet und ich bin sehr froh, diesen Beruf ausüben zu dürfen, in der Filmbranche zu sein und jetzt auch mich zum Beispiel im Drehbuch auszuprobieren.
Ah, okay, interessant. Also wenn man, ich war auf deiner Seite und man kann da dein Showreel gucken und das ist so irre, also weil du so viele Gesichter und so viele Facetten hast, dass du komisch kannst, du kannst dramatisch, du kannst abgefuckt, du kannst alles. Das ist wirklich, wirklich toll. Um jetzt mal in die Zukunft zu gucken, also du schreibst gerade ein Drehbuch?
Genau, ich schreibe auch. Das liegt auch unter anderem daran, dass es Geschichten gibt, die ich erzählen möchte, die ich sozusagen so noch nicht gesehen habe. Ich habe auch selber einfach sehr viele Ideen und denke mir dann auch, okay, ich kann mir vorstellen, da dann auch selber mitzuspielen. Also man schreibt sich ja dann auch irgendwie Rollen einfach selber. Und eine meiner großen Vorbilder ist auch die Regisseurin Greta Gerwig, die ja auch in erster Linie Schauspielerin ist. Und und ich finde es irgendwie toll, dass man in letzter Zeit nicht mehr nur auf eine Sache beschränkt ist, auch wenn man so seine Hauptsache hat, die bei mir halt das Schauspiel ist, dass man auch andere Dinge ausprobieren kann, weil ich finde Film einfach ein super tolles Medium, um Geschichten zu erzählen und ich liebe Geschichten einfach total.
Und du wirst natürlich selber wieder vor der Kamera stehen, beziehungsweise du hast vor der Kamera gestanden. Das Ergebnis können wir irgendwann im Laufe dieses Jahres sehen in einem Kinofilm. 3
Leben lang.
3 Leben lang von Felicitas Korn, die hat einen Roman geschrieben, den ich auch kenne, der auch sehr, sehr toll ist und den hat sie selbst verfilmt in der Regie. Der kommt im Laufe des Jahres ins Kino. Und was kommt noch?
Also letztes Jahr kam eine Serie mit mir raus, Sam, ein Sachse,
genau.
Erzählt hast. Und was kommt noch? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall sehr viel unterwegs und freue mich total.
Dann freuen wir uns auf alles, was wir mit dir und durch dich sehen können. Dankeschön. Paula Essam, vor allem auch für dein Engagement bei ProQuote Film. Vielen Dank, dass du da warst. Schöne Berlinale.